Good evening.
Is that working?
Guten Abend.
It's very uplifting and moralizing to be here.
Es ist wunderbar, hier zu sein. Ich möchte den Organisatoren ganz herzlich danken. Und sie wussten am Anfang noch nicht, als sie die Konferenz angefangen haben zu organisieren, dass ich dann aus den USA kommen würde, wo wir jetzt mit neuen Monstern zu tun haben, vor allen Dingen die Orangen. Und ich möchte das aufgreifen, was Lawrence gesagt hat, nämlich die Vergangenheit noch mal neu zu lesen, Migration, Ozeane und die Zukunft oder die Zukünfte. Wenn wir über einen entscheidenden Moment in der Grenzziehung in Europa nehmen, von 1914 bis 1924, der Grenze zwischen Osmanischen Reich und Griechenland, als ein Reich, das Osmanische Reich, zusammenbrach und dadurch verschiedene Nationen entstanden, aber was noch wichtiger ist, Nationen mit homogenen Bevölkerungen. Und ich möchte zu dieser formativen Zeit zurückgehen, nicht in nostalgischer Form, wie Lawrence sagte. Und ich glaube, niemand hier ist nostalgisch, wenn es um vergangene Reiche geht, sondern wir möchten verstehen, was die Wurzeln des Nationalstaates sind, wie er entstanden ist und welche Möglichkeiten, welche Zukunft verloren wurde in diesem Übergang, der sehr plötzlich geschah im Kontext des Krieges, zumindest in der Geschichte, die ich erzählen werde. Denn die Geschichte, die ich erzählen möchte, beginnt mit der gefährlichen Reise, die viele der syrischen Migranten unternehmen mussten, um in Griechenland anzukommen. Und die Gastgesellschaft, die Griechen selbst haben solche Reisen unternommen. Vor weniger als 100 Jahren, zwischen 1914 und 1924, sind ungefähr 1 Million Griechen aus Anatolien, dem Osmanischen Reich, in das heutige Griechenland gegangen. Und in derselben Zeit sind 1 Million Muslims von Griechenland in das, was heute die Türkei ist, umgesiedelt. Und deswegen sind die Griechen wahrscheinlich so offen und heißen die Syrer willkommen, weil sie Teil desselben Reiches waren und sie kennen dieses Leiden. Heute sehen wir die Trennung der Muslims und Griechen als etwas ganz Natürliches an, etwas, das unvermeidlich sei. Und wir stellen uns nicht vor, dass es einen muslimischen Griechen gäbe, obwohl es hunderte Moscheen in ganz Griechenland gibt. Oder wir stellen uns auch keinen griechischen Türken vor. In 1914 gab es 1 Million Griechen in der Türkei und sie haben sich ihre Zukunft als Teil des Reiches vorgestellt. Nach dem Ersten Weltkrieg, also 1919, war hier ein Wendepunkt. 5 Jahre später wurde die Idee des Nationalstaates als Lösung angeboten, die Idee eines homogenen, monolithischen Nationalstaates als Lösung, als Medizin angeboten, die Schmerzen eines Reiches, multiethnischer, multireligiöser Reichen zu heilen. Und das war das, weil nämlich das Osmanische Reich nicht funktionierte. Aber diese magische Tablette hat sich über die ganze Welt ausgeweitet und wurde dann aber sehr, sehr giftig und hat viele Leben zerstört, indem ethnische Säuberung, Genozid und die Umsiedlung von Bevölkerung von Menschen rechtfertigt. Wir haben hier ein Paradox mit der Geschichte des 20. Jahrhunderts, diese Geschichte, die der Triumph der liberalen Ideen der Selbstbestimmung und Nationalismus darstellen sollte, war sehr viel gewalttätiger. Und das ist kein Zufall. Im 20. Jahrhundert sind sehr viel mehr Leben zerstört worden als in jeder anderen Zeit vorher. Ich möchte noch einmal zurückgehen zu diesem Augenblick. Und ich möchte uns alle einladen, einmal nachzudenken, dass der, sich vorzustellen, dass der Nationalstaat vielleicht nicht unvermeidlich gewesen ist. Und wir sollten nicht diesen Nationalismus ein Monopol ergreifen, sondern sollte über die historischen Narrative von 1919. Und ich möchte noch mal zu zwei Alternativen zurückkommen, die unterdrückte politische Vorstellungen sind. Einmal die Geschichte eines kosmopolitischen Reiches, die Geschichte von Muslimen, Armenier, Griechen, Arabs und auch Inder, sowohl Hindus als auch Muslims, und die sich vorgestellt haben, dass ihre Zukunft Teil eines reformierten Reiches sein würde, keine nationalistische Trennung. Und ich möchte, dass wir mal uns ein reformiertes Reich vorstellen, das den Menschen Rechte gibt, Rassengleichheit. Und man sollte diese Vorstellung, diese Fantasie ernst nehmen. In der Zeit zwischen dem Ersten und dem Zweiten Weltkrieg hat man diese Idee aufgegeben. Und das Zweite hat Loris und Adria ja schon erwähnt, nämlich die Vorstellung eines Pan-Nationalismus, eines Pan-Asianismus, Pan-Afrikanismus, Pan-Islamismus. Und ich möchte mich jetzt auf den Pan-Islamismus in Bezug auf das Osmanische Reich konzentrieren. Denn in der Zeit dieser Geschichte, die ich erzählen möchte, hatte das Osmanische Reich einen Kalifen, und die Mehrzahl der Muslime in der Welt haben zu diesem Kalifen geschaut, und jetzt haben wir keine Utopie mehr, und es ist reduziert worden auf die Utopie des Kapitalismus, die Märkte oder selbstzerstörerische, nihilistische Dystopien von ISIS. Und viele Menschen beschlossen sich, dass der Nahe Osten das nicht hat und dass keiner mehr eine Utopie hat und anbieten kann. Was wir aber machen können, und Teil des Grundes, warum wir kein gutes Gespräch haben, keine gute Diskussion über alternative politische Vorstellungen haben, ist, dass die nationalistische Ordnung im 20. Jahrhundert ein Monopol geschaffen hat, historischer Narrative. Und man hat versucht, die Bürger der Nationalstaaten versucht zu überzeugen, dass es keine anderen Möglichkeiten gab. Die Geschichte, und dass man 50 Reichen plus einige Nationalstaaten, nur 200 Nationalstaaten, war die einzige Möglichkeit, wurde gesagt. Und es wurde gesagt, dass es keine Alternativen gibt, und heute gibt es keine Alternativen. Und ich möchte gerne darauf verweisen, dass dieser Übergang nicht nach globalen Debatten unter verschiedenen Parteien, über die Möglichkeit, was wir tun könnten, geschehen ist, sondern es geschah aufgrund von Kriegen, wie der Erste und Zweite Weltkrieg. Die Geschichte wurden in den Kriegen, Entscheidungen wurden in den Kriegen geführt. Und die Geschichte wurden damit irreversibel, und später wurden sie moralisch gerechtfertigt. Und Fuchu Nansen hat den Friedensnobelpreis bekommen, weil er die Bevölkerung von Griechenland und Türkei wieder getrennt hat. Warum hat man die Muslime gezwungen, aus Griechenland in die Türkei zu gehen und die Griechen aus der Türkei nach Griechenland zu gehen? Warum bekommt er einen Friedensnobelpreis? Heute wäre das ein Verbrecher, der vor dem Gerichtshof in Den Haag stehen würde. Und er hat gesagt, dass er eine magische Lösung für die Krise der Reiche gefunden hätte. Und ich möchte auch eine andere Geschichte über das Kalifat erzählen. Das ist Teil der Geschichte, die wir alle kennen, die Geschichte des Clash der Zivilisation. Wir glauben, dass das Osmanische Reich ein islamisches Reich war, ein Kalifat, das die Christen unterdrückt hat. Und dass es deswegen ganz natürlich sei, dass die ganzen Christen Freiheit und sich von dem Reich lösen wollten. Und nicht nur die Christen in dem Kalifat haben diesen Kalifen auf diesen Kalifen geschaut, und auch viele in Indien zum Beispiel, Hindus, Gandhi, haben dieses Kalifat betrachtet nicht als ein unterdrückerisches Regime, sondern als ein Modell einer multikulturellen Reiches, das Minderheiten Freiheit gibt, und Freiheiten, die die Menschen in anderen Reichen nicht hatten. Und bevor ich darüber spreche, möchte ich diesen Moment 1908 nochmal erwähnen, als das Osmanische Reich eine Verfassung bekommen hat. Und links sieht man eine Postkarte, eine griechische Postkarte, die die Revolution im Osmanischen Reich feiert, während... Und das ist ein Symbol für das Osmanische Reich, die osmanische Nationalität, die befreit wird von den Ketten. Und es gibt eine Verfassung in dem Parlament. Und im Hintergrund sind Armenier, Griechen, Türken. Und dies wird jetzt sehen haben hier, sie tragen alle diese Fahnen, die früher ein Zeichen des kosmopolitischen Islams waren. Und ich möchte auch auf die Karte des Reiches im Jahr 1908 verweisen. Heutiges Griechenland, Mazedonien, Albanien, Teil Europas war Teil des Osmanischen Reichs, sowie auch der Nahe Osten. Viele Menschen haben in 1924, die vertrieben wurden und die über das Meer gehen mussten, entweder als Griechen, die aus Anatolien, die nach Griechenland gehen mussten, oder die Muslime in Griechenland, die in die Türkei gehen mussten, in 1924 oder zwischen 1912 und 1924. Und wenn man sie fragen würde, wollt ihr nochmal zurück zu 1901, würdet ihr dann das vorziehen? Und viele hätten das getan. Sie hatten eine Heimat, aber sie wurden gezwungen. Sie konnten aber die Uhr nicht zurückdrehen. Was ist nun geschehen? Ich möchte noch einige Korrekturen dessen, was wir denken oder was wir meinen zu wissen, vornehmen. Wenn das Osmanische Reich ernst genommen wird, viele von uns in Europa und Amerika finden diese Narrative sehr schwierig, das Clash der Zivilisation, das Osmanische Reich gesehen wird als ein bedrohliches Reich in dem Kampf um Wien. Das Reich, das aus Mekka kam, Islam, und Europa war christlich. Und es gibt immer diesen Clash der Zivilisation und da kann man nichts gegen tun. Fangen wir mal mit dem Kampf um Wien an. Als das Osmanische Reich gegen die Habsburger gekämpft hat, gab es so viele Christen in ihrem Reich wie Muslime. 30% der Armee waren Christen und der Kampf um Wien war niemals ein Kampf zwischen Christentum und dem Islam, sondern die Idee war, die ungarischen Protestanten vor den Katholiken zu schützen. Ein Kampf zwischen Protestanten und Katholiken ist erinnert in Europa und in Amerika und auch in der islamischen Welt als Kampf gegen des Christentums und gegen den Islam oder das Islam gegen des Christentums. Und die Kaffeehäuser sind ein weiteres Beispiel. Viele trinken ja heute Kaffee, ohne daran zu denken, dass die Wurzeln im Osmanischen Reich liegen. Die Sufis im Jemen waren die Ersten, die Kaffee getrunken haben. Sie hatten palästinensische Juden, waren auch daran beteiligt, syrische Araber. Und sie haben zuerst einmal Kaffeehäuser entwickelt und erfunden. Und das wurde dann von den Armeniern und Juden nach Europa gebracht. Und das war ein Rauch, in dem die Menschen zusammenkommen konnten, außerhalb des Einflusses der Kirche, der Synagoge, der Moscheen, um nachzudenken und miteinander zu reden. Es gibt eine klare Verbindung zwischen der Aufklärung und den Kaffeehäusern. Aber es hat osmanische Wurzeln. Und hier sieht man eins in Istanbul und eins in Kairo. In Kairo trinkt man Kaffee, um den Nil herum, auf dem Boote zu sehen sind. Dieser Kosmopolitismus hatte einen sozialen Raum. Und das sollte man ernst nehmen, Märkte oder auch im Bereich der Unterhaltung, der Musik, Muslime und Griechen und Armenier haben miteinander gelebt und koexistiert. Das bringt mich zu einem anderen Punkt, nämlich das Osmanische Reich im 19. Jahrhundert im Wettbewerb mit anderen Reichen hat es sich reformiert. indem die Christen und Juden rechtlich gleichgestellt wurden, was ein sehr wichtiger Wendepunkt war. Das Reich hat keine Steuern mehr erhoben von Christen und Juden. Und es gab einen wichtigen Grund dafür. Die Osmanen hatten ein mongolisches Erbe, nämlich von Genghis Khan geerbt. Und sie wurden auch Khan, Caesar, Sultan genannt. Und in der imperialen Logik war, dass der Herrscher über allen steht und die anderen unten unter ihm gleichberechtigt sind. Und als Muslim, der in Amerika lebt, kann man keine rechtliche Gleichberechtigung haben. Die weiße Obermacht wird immer weiterhin, und es wird immer gesagt, es gibt die zivilrechtlichen Bewegungen und Befreiungsbewegungen, aber das bedeutet nicht, dass die Afroamerikaner gleiche Rechte haben. Aber im 19. Jahrhundert hat es sich das Osmanische Reich neu erfunden und hat die Moslems und die Christen und die Juden gleichgestellt. Das bedeutet aber nicht, dass die Griechen und Armenier sofort sich trennen wollten. Sie wollten diese Vorstellung der rechtlichen Gleichberechtigung nutzen, um das Reich zu reformieren. Und wie kommen wir nun? Wie sind nun die Muslime hier beteiligt? Der letzte Punkt ist, dass im 19. Jahrhundert das Osmanische Reich nur 20% der Muslime auf aller Welt im Reich leben. Die anderen leben in europäischen Reichen. Und die Frau, die über mehr Muslime geherrscht hat als jeder andere, war Königin Victoria. Das ist ein Bild mit ihrem muslimischen Diener. Und sie hat ihn niemals Diener genannt. So ein Munshi, ein muslimischer Lehrer, hat sie ihn genannt. Abdul Sharim. Und in den letzten 10 Jahren ihres Lebens, Königin Victoria war eine sehr wichtige, hat sie Curry für sie im Buckingham Palace gekocht. Und er hatte einen eigenen Raum zum Beten. Und dieses Bild der Königin Victoria als Herrscherin Indiens macht Sinn. Sie war die größte muslimische Monarchin in der Welt. 100 Millionen Muslims waren Teil ihres Reiches. Das bedeutet nicht, dass die Muslime und die Hindus zufrieden waren mit dem Reich. Sie waren natürlich mit vielen Dingen unzufrieden. Aber was ich sagen möchte, ist, dieses imperiale Dilemma, das Reich, Inklusion, Universalität, Gleichberechtigung als Anspruch haben, was Königin Victoria repräsentieren könnte, aber Reiche werden auch überwunden durch die ethnische Unterscheidung. Wie kann man sonst das Privileg auf der Weißen aufrechterhalten? Und es gibt diese Spannung, ohne die Klarheit, wo das hingehen wird. Und in diesem Kontext müssen wir uns auch die Biografien von Menschen wie Mahatma Gandhi anschauen, der anfangs sich für die Gleichberechtigung Farbiger in dem Reich eingesetzt hat, bevor es eine nationalistische Bewegung wurde. Für die indischen Muslims wird die Geschichte sogar noch interessanter. Das britische Reich hat indische Muslims empowert und durch unbeabsichtigt natürlich durch die Infrastruktur, Dampfboote und so weiter. Und sie waren aber nicht anti-imperialistisch, sondern sie hatten immer noch eine Verbindung zum osmanischen Sultan gefühlt, und um zu zeigen, dass ein Muslim auch ein zivilisierter Monarch sein kann. Und das war die Geburtsstunde der Idee einer muslimischen Welt. Ich habe ein Buch darüber geschrieben, aber ich möchte noch mal darauf zurückkommen. Die indischen Moslems von 1819 bis 1920er Jahre, als sie als Muslime Teil des Osmanischen Reichs waren, haben sie häufig eine Liste wie diese hier aufgeführt. Und hier steht die christlichen Offiziellen der türkischen Administration. Und hier sind all die griechischen und armenischen Minister und Botschafter aufgelistet. Und sie sind sehr stolz darauf. Und wir sollten uns an diesen Moment erinnern, als Menschen, die das Kalifat respektiert haben, mochten und weil es inklusiver war als das britische Reich und haben eine solche Liste aufgestellt. Und sie haben ja die ganzen Armenier und Griechenland in der osmanischen Verwaltung aufgelistet. Und Sie sind die Hindus oder Moslems, Bürokraten und Verwaltungsabgeordneten. Gibt es nicht nur in London, sondern auch in der Administration in Indien selbst. Und für diejenigen, die 1908 oder 1914, gerade vor dem Ersten Weltkrieg, war die zukünftige politische Imagination, hat sich nicht eine nationale Separation vorgestellt, sondern es gab eine große Unzufriedenheit. Vor allen Dingen die rassische Hierarchie. Das ist die Vorstellung der angelsächsischen Vormachtstellung und Unzufriedenheit über fehlende politische Rechte. Und das wurde alles kanalisiert in den Nationalismus. Und der Prozess, dieser negative Prozess, begann nicht 1908, sondern im Ersten Weltkrieg. Vor dem Ersten Weltkrieg gab es den Krieg zwischen den christlichen Balkanstaaten und dem Osmanischen Reich. Und viele Moslems wurden aus Europa vertrieben. Also dass die Vorstellung, dass Europa ein Land für Christen und Muslims ist, war damit zu Ende. Aber ich glaube, der eigentliche Wendepunkt war 1914 mit dem Ersten Weltkrieg. Aus unterschiedlichen Gründen. Die Allianzen wurden so gebildet, dass das Osmanische Reich mit Deutschland, Großbritannien, Frankreich und Russland zusammen waren auf der anderen Seite. Und in diesem Kontext möchte ich auf diese Illusion hinstellen, dieses Heiligen Krieges, das zwischen dieser Stadt und Istanbul vermutlich vorbereitet wurde. Und dieser Heilige Krieg war nicht der einzige Heilige Krieg im Ersten Weltkrieg. Während des Krieges haben Reiche andere Reiche geschwächt haben Nationalismus als Instrument genutzt. Während die Osmanen indische Moslems und Hindus gefragt, sich aufzulehnen gegen das britische Empire, was sie bis dahin nicht gemacht hatten, hat Großbritannien auch die Armenier und die Araber im Fall von Lawrence von Arabia gebeten, aufgefordert, sich gegen die osmanische Regierung zu wenden. Das war die Instrumentalisierung des Nationalismus und der Ideen von Freiheit und Gerechtigkeit. Und das hat zu katastrophalen politischen Erscheinungen an dem Höhepunkt des Ersten Weltkriegs, als es viele Moslems in der britischen Armee gab und viele Christen in der osmanischen Armee gab, die gegeneinander gekämpft haben, hat die osmanische Regierung hat sich entschieden, Armenier aus Anatolien nach Syrien umzuwegen, was zu Massakern und ethnischen Reinigungen führte. Und das geschah, als es armenische Soldaten in der osmanischen Armee gab. Wir sollen beide Seiten berücksichtigen und in Erinnerung halten. Zu der Zeit hat Großbritannien und Frankreich hatten den Plan, den osmanischen Nahen Osten mit einer katastrophalen Politik zu stellen. Die Teilung zwischen Syrien und Irak war eine dieser katastrophalen Entscheidungen mit den Auswirkungen, die wir noch heute spüren. Aber das Wichtige war, dass sie ein mehrheitlich von Muslimen bewohnten Palästina ein Land für die Juden schaffen wollten und das versprochen haben. Dieser Moment der Balfour-Erklärung, das ist sehr messianisch, hat auch antisemitische Implikationen und das geschah, als 100.000 Muslims, die für das britische Reich gekämpft haben und ihre Kritik war, wie kam es, dass das größte muslimische Reich, das britische Reich, das Churchill, immer wieder so genannt hat und Frankreich, das zweitgrößte muslimische Reich war. Le Pen sollte das mal vielleicht berücksichtigen. Und das geschah zur selben Zeit. Und in dem Krieg wurden diese Entscheidungen gefällt. Und das war der Hintergrund für diese Neuordnung der Reichen nach neuen Ideologien und nationalen Trennungen und Umsiedlungen von Menschen. In diesem Kontext, nach der Konferenz 1919, hat Griechenland Anatolien aufgefordert, zu invadieren. Und es wurde gesagt, die Griechen können sich nicht mehr sicher fühlen. Sie brauchen eine andere politische Vorstellung. Das geschah während des Krieges, nicht vor dem Krieg. Aber danach mussten die Griechen die griechische Armee in Anatolien und die griechische Navy ging dann nach Istanbul. Und zwei Punkte werden hier häufig vergessen. Als Woodrow Wilson und Vladimir Lenin war die größte Massenbewegung in der Welt war damals eine Bewegung, die Halafim, indische Muslims, auch Hindus, die auf die Straßen gegangen sind, um Druck auf London aufzuüben, das Versprechen zu halten, dass nicht Istanbul angegriffen werden sollte oder die heiligen Städte in Arabien, dass sie die Muslime, den Aufstand der Muslime im Osmanischen Reich präsentieren sollte. Und diese Verbindung zwischen indischen und Muslims und Hindus und dem türkischen Unabhängigkeitskrieg hat Mustafa Kemal Atatürk in die Lage versetzt, zu verhandeln, um den Lausanne-Vertrag zu verhandeln und zu unterzeichnen, um die heutigen Grenzen vor der Türkei festzulegen. Die Türkei heute ganz anders aus. Sie sehen sich hier, wie die Türkei davon profitiert hat, von der Vorstellung der indischen Muslime. Und das ist das Bild des Lausanner Vertrags, wie es als bei der Unterzeichnung. Aber was ganz wichtig ist, ist dieses nämlich hier. Fridtjof Nansen kommt nun zu den Verhandlungen und er hat gesagt, für Osteuropa, wo die Menschen zivilisiert sind, können wir keinen Minderheitenschutz haben. Sie sollten international Projekt werden. Es gibt natürlich die Hierarchie der Zivilisation. Aber für das Osmanische Reich hat das nicht funktioniert. Es ist schon zu viel Blut geflossen zwischen 1914 bis 1919. Und er empfiehlt aber aus humanitären Gründen, alle christlichen Griechen aus Anatolien umzusiedeln nach Griechenland mit der Hilfe des Roten Kreuzes und des Roten Halbmondes. Und die muslimische Bevölkerung in Griechenland sollte nun gezwungen werden, in die Türkei zu gehen. Und das ist sehr problematisch. Mustafa Kemal Atatürk und Venizelos, der Präsident für Griechenland. Und sie haben sich hier gegenseitig besucht. Das sieht man auf dem Bild von 1930, als Venizelos Atatürk für den Friedensnobelpreis vorgeschlagen hatte. Was ist nun der Grund, warum wir uns daran erinnern sollten? Warum ist das so wichtig? Aus verschiedenen Gründen. Erstmal für den imperialen Kosmopolismus. Und ich habe in meinem Text geschrieben, es gab ein kosmisches Baby, das mit dem Bade des Reiches ausgeschüttet wurde. Und nicht nostalgisch betrachtet, sondern ich möchte es reflektieren. Wenn wir das tun, dann können wir einige der Wurzeln dieses Kosmopolismus neu beleben, das Teil dieses neuen postkolonialen Settings sein kann. Als der erste muslimische Bürgermeister von London gewählt wurde, haben alle gesagt, es gibt jetzt einen muslimischen Bürgermeister von London. Aber es ist doch ganz natürlich, dass es gibt so viele Moslems im britischen Reich, es hätte schon vor 100 Jahren einen muslimischen oder einen Hindu-Bürgermeister von London geben sollen. Dann könnten wir eine ganz andere Geschichte erzählen. Und das ist noch die zweite wichtige Frage des Kalifats. Was ist mit dem Kalifat im Jahr 1924 geschehen? Das ist natürlich, hatte sehr wichtige Auswirkungen für die muslimische politische Vorstellung, denn das Kalifat, das von Atatürk 24 abgeschafft wurde, war ursprünglich an ein kosmopolitisches Reich gebunden und hat einen imperialen Krieg gefördert, aber hat gesagt, dass die Muslime unter anderem farbig gleich behandelt werden. Und es war keine antiimperiale Kraft, aber es hat sich so verworren mit der Geopolitik des Ersten Weltkriegs, der Deutschen, die den Osmanen den Dschihad erklärt haben. Es wurde von den indischen Muslims getötet, um Druck auf London auszuüben, dass der geopolitische Wert verloren ging. Und es ist Teil des neotürkischen souveränen Designs, dass Atatürk wollte keinen Kalifat in Istanbul haben. Er hat selbst Bedrohung wahrgenommen. Er hat das also abgeschafft und die indischen Muslims, die sie mobilisiert haben, um Druck auszuüben, haben nun diesen Joker verloren und wir müssen uns mal diese Lücke vorstellen, die dadurch geschaffen wurde, durch diese Abschaffung 1924. Und es hat auch Auswirkungen bis heute. Denn wenn wir gegen einige der fundamentalistischen Ideologien kämpfen, dann müssen wir verstehen, dass dies das Produkt des Kalten Krieges war und auch des Nationalismus selbst. Die Idee von des Kalifats der ISIS in Syrien und Irak zur Unterdrückung von der Christen ist nicht das historische Ebene der Regierung des Kalifats, sondern es hat mehr zu tun mit Nationalismus. Denn vor 100 Jahren wollte das Kalifat genau das Gegenteil und dann haben sich die Dinge verändert. Schlussfolgernd möchte ich sagen, wir sollten unsere politische Imagination nicht der Logik des Nationalismus und der Bevölkerungsumsiedlung aufgeben. Wir sollten etwas anderes denken. Eine andere Welt ist möglich und wir brauchen diese andere Imagination heute mehr als je zuvor. Vielen Dank.